Als Führungskraft gehört man nicht mehr zu dem Kreis der Kollegen und Mitarbeiter dazu.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Salesforce. In der aktuellen Lage machen wir derzeit alle Dinge möglich, die bis vor kurzem noch scheinbar unmöglich waren. Dabei lernen wir eine ganze Menge. Und da wir alle gemeinsam durch diese bewegten Zeiten navigieren, bietet Salesforce eine Plattform, auf der wir alle gegenseitig von unseren Learnings profitieren können. Auf dem Salesforce-Blog findet ihr Hilfe und Tipps. Bevor es gleich losgeht mit der neuesten Folge von How to Hack, eine kleine Info vorab. Diese Folge wurde vor Corona aufgenommen und bezieht sich daher auf ein Event, was nun natürlich verschoben wurde und nicht mehr planmäßig im Mai stattfindet. Stattdessen findet am 7. Mai unter dem Motto ASAP Remote ein Online-Live-Event statt zu dringend notwendigen aktuellen gesellschaftlichen Diskursen und mit Live-Schalten zu nationalen und internationalen Sprecherinnen und Sprechern und zahlreichen interaktiven Partizipationsmöglichkeiten für die Community. Und jetzt geht's los mit der neuesten Folge von How to Hack.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüße euch zu einer neuen Folge, zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Wir reden heute über das Thema Leadership, zu Deutsch Führung. Ich versuche ehrlicherweise das Denglisch in Grenzen zu halten, weil ich mir für 2020 vorgenommen habe, wirklich die schöne deutsche Sprache nach oben zu halten. Und sie nickt. Mir gegenüber sitzt eine ganz tolle Frau. Ich kenne sie bisher nur digital. Janine Koch, sie ist die Direktorin der Republika. Ich freue mich, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich kommen durfte. Ich freue mich auch sehr, dich endlich kennenzulernen.
Als wir über das Thema gesprochen haben, das wir heute hier fokussieren werden, hast du mir direkt zurückgeschrieben und gesagt, ja, Führung, Leadership, das ist genau dein Thema. Warum?
Weil ich glaube, dass Führung, Leadership tatsächlich eine neue Narration benötigt. Also mein Eindruck ist, dass wir jetzt ganz viel über New Work gesprochen haben in den letzten Jahren und viel probiert haben und viel verstanden haben in der Vergangenheit. Und dass aber meine persönliche Erfahrung mit fast 10 Jahren Führungskraft sein in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Größenordnungen auch, doch eins ist, was so ein bisschen back to basics und um dein Dinglish zu vermeiden, also wieder mal ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu kommen, so hervorgebracht hat. Also mein Eindruck ist, dass man Führung doch heute wieder ein bisschen mehr an das angliedert, was man ursprünglich mal verstanden hat unter so Hierarchisierung und einer hat den Hut auf und einer hat die Verantwortung und trifft Entscheidungen, nur aber in einem neuen, moderneren Kontext.
Mhm. Du hast, bevor du bei der Republika angefangen hast, was jetzt 2018 war, warst du bei der Internationalen Gartenausstellung. Da warst du sehr lange und warst auch in jungen Jahren Führungskraft. Mit wie vielen Jahren hattest du deine Führungsstelle?
Genau, ich habe da 2012 angefangen und das ist nun 8 Jahre her. Also war ich da verdammte Hacke, 31, also ich war jung und war tatsächlich in dieser Rolle die sozusagen jüngste Marketing-Kommunikationsleiterin, die so eine Gartenausstellung hier gesehen hat, weil Gartenausstellungen per se eigentlich ein bisschen tradierter sind und die kommen aus dieser Historie Buga, die alle 4 Jahre stattfinden und IGAS, also internationale Gartenausstellung, nur alle 10. Und da setzt man eigentlich erfahrene Menschen ran, die einfach schon viele, viele Jahre Marketingleitungen auf ihren Buckeln hatten. Und jetzt kam ich aber daher und war halt jünger, weiblicher und frischer als, also jetzt frischer im Sinne von auch mit neuen Ideen und anderen Entwicklungen, die auch natürlich online und digital beinhalteten, an diesem Drücker und durfte dann unglaublicherweise diese ganze Abteilung aufbauen, die ganzen Organisationsstrukturen mitgestalten und mir mein Team zusammenstellen über die Jahre. Und das war dann am Ende auch 14 Mann groß, auch mit so Freelancern zusammen und so. Und da gab es Sponsoring, da gab es Ticketing, da gab es alles mögliche, alle möglichen Bereiche, die alle sozusagen auch Schnittstellen waren. Und das war schon krass herausfordernd, weil wir haben damals wie ein Startup agiert. Also unglaublich schnell, unglaublich lange Arbeitstage, unglaublich viel auf einmal. Aber waren trotzdem eigentlich so ein Verwaltungsstrukturen unterlegen. Das war schon spannend. Und natürlich habe ich da in diesen jungen Jahren auch gelernt, was es bedeutet, mit deutlich älteren Mitarbeitern umzugehen. Und das ist ja auch nicht so ganz trivial, wenn man Führungskraft ist und der älteste Mitarbeiter doppelt so alt. Dann ist das eine spannende Konstellation, die ich dann auch tatsächlich für mich erstmal erleben und erfahren musste.
Das glaube ich. Und jetzt kommt mir gleich so in den Gedanken, dass du vielleicht Situationen hattest, wo du das auch gespürt hast, dass Leute aufgrund deines jungen Alters vielleicht gedacht haben, okay, was will jetzt diese junge Frau hier? Ja, überholt uns hier links und rechts und hat auf einmal diese Position inne und wir sind doch auch schon so lange dabei und die will uns jetzt erzählen, dass sie, statt dass wir immer links abgefahren sind, jetzt einfach mal rechts abfahren sollen. Hast du das gemerkt?
Ohne Ende. Das war wirklich tatsächlich eins der größeren Herausforderungen an dieser Position, nicht fachlich, sondern zwischenmenschlich, sozial, so seine Rolle zu finden und sie zu verteidigen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich erzähle immer mal wieder gerne die Geschichte, wie ich ich habe Marketingfachbeiräte gehabt, die relativ groß waren, die besetzt waren mit sehr vielen Geschäftsführern und Vorständen und was weiß ich nicht alles, die alle sozusagen Rapport bekommen haben, was läuft denn da eigentlich bei der internationalen Gartenausstellung und irgendwie halt so eine Art Vetorecht oder wie auch immer hatten, also ja. Und jedes Mal, oder wenn ich diese Runden einberufen habe, also beziehungsweise das allererste Mal, als ich diese Runden einberufen habe, warteten alle so sehnsüchtigst auf den Marketingleiter, dass der doch endlich kommt. Ich stand da schon vor meinem Whiteboard und wollte loslegen und wollte die Mannschaft begrüßen, die 15 Menschen oder 20 Menschen, die da in dem Raum saßen, hatte alles schön vorbereitet und war ready to go. Und alle guckten so sehnsüchtig zur Tür. Und dann irgendwann habe ich die Tür zugemacht und habe gesagt, hey, herzlich willkommen zu meinem ersten Marketing-Fachberat. Wie wunderschön, dass wir alle da sind.
Ich bin da.
Ich bin's übrigens. Ibims. Und das war wirklich ein ziemlicher Aha-Effekt. Und jetzt bin ich nicht nur jung gewesen und irgendwie auch schlau. Ich kenne mir auch noch die Haare und dann habe ich auch ab und zu noch ein Kleid an und das ist alles ein bisschen diffizil für die Menschen zu verarbeiten an den Stellen. Ja, damit habe ich schon viel zu tun gehabt tatsächlich und habe aber für mich dann irgendwann einen Weg gefunden, den Frieden damit zu schließen und zu sagen, so okay, ich brauche mal ungefähr 15 Minuten länger, um die Leute aus ihrer Schockstarre zu erwecken, aber dann irgendwann sitzt es und es funktioniert. Und inzwischen kenne ich dieses Phänomen, beziehungsweise es ist nicht mehr ganz so krass, aber ja, das war schon heftig. Mhm. Das war wirklich heftig.
Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, zumal es ja auch so ist, man kommt in diese Position neu. Davor hat man irgendwie wahrscheinlich nicht so die Erfahrung gemacht, ja, beziehungsweise andere Erfahrungen gemacht, mehr in den Themen als in der Position. Und dann auf einmal begegnet man eben diesen menschlichen Faktoren und denkt sich so, okay, unterhalten wir uns jetzt wirklich über die Befindlichkeiten, Eitelkeiten, aber so ist es. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich gute Schule war. Hast du denn auch Dinge gesehen, wo du so dachtest, bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch Führungskräfte waren, so, oh mein Gott, so will ich nie werden, wenn ich mal groß bin?
Interessante Frage, sau interessante Frage. Ja, tatsächlich habe ich ganz viel damals über das Thema Mentoren nachgedacht, Mentoring und so und habe gedacht, so Mann, ey, also was ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als einen Mentor zu haben. Aber ich habe oft Mentoren in die andere Richtung gehabt, in die Richtung, so will ich nicht sein. Also was ich tatsächlich erlebt habe, ist, ne, also Führungskräfte, die einerseits sehr perfektionistisch waren, wo ich gedacht habe, mit diesem Perfektionismus, dass du drei Pläne parallel bis zum Ende durchdefinierst, werden wir nicht vorankommen. Das ist so eine, wo ich gedacht habe, this is not going to happen. Das werden wir nicht schaffen, das ist auch nicht mein Style. Das andere Extrem ist eine sehr große Sprunghaftigkeit, eine große Instabilität in Entscheidungsfindungen, das habe ich auch erlebt, dass Menschen morgens gesagt haben, wir machen das so und dann sitzt man nachmittags nochmal zusammen und sagen, nein, also jetzt ganz anders. Und das waren für mich so negative Role Models, wo ich gedacht habe, okay, also damit komme ich gar nicht klar. Ich brauche irgendwie Kontinuität, ich brauche Stabilität, ich brauche Lenkung an der Stelle und ich kann mit links oder rechts leben, aber nicht politisch betrachtet, aber nicht mit irgendwie jetzt so oder morgen wieder so. Das ist mir zu psycho. Also so, das war einfach, wo ich echt gedacht habe, so, wir wissen nicht, ob die Entscheidung richtig ist, aber das ist einfach so. Also irgendeine Entscheidung muss man halt treffen. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, so okay, also ich in meiner Führungsrolle möchte zumindest Stabilität ausstrahlen und irgendwie jemanden, der irgendwie Sicherheit gibt in dem, was getan wird, ohne dass ich jemals weiß, ob diese Entscheidungen richtig sind. Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn ich da vorne stehe und sage, wir machen das jetzt so, denke ich mal so, okay, wir gucken mal.
Aber würdest du denn sagen, dass diese Entscheidungsstärke oder die Stabilität essentiell ist, um Führungskraft sein zu können?
Aus meiner Perspektive ja, total. Also so, wenn man sich ein bisschen so mit Erziehung und so beschäftigt, dann hat das ja auch ganz viel damit zu tun, dass man Leuten einfach irgendwie ein sicheres Umfeld liefert, in dem die Menschen ein Urvertrauen entwickeln können. Und jetzt will ich nicht behaupten, dass man in so einer Führungsrolle Urvertrauen entwickeln kann, denn das ist die Aufgabe der Eltern. Aber ich denke mir, dass das schon ein ganz wichtiger Faktor ist, dass auch an der Stelle Fehler entstehen dürfen und Fehler auch toleriert werden und auch gutiert werden zum Teil. Also dass man sagt, das ist eigentlich doof, dass das so gelaufen ist, aber was es uns zeigt, ist das und das Problem. Mhm. Das hatten wir gar nicht bedacht. Wie cool, jetzt haben wir das einmal durchgehechelt, jetzt machen wir es nächstes Mal anders. Also auch in so einer Kultur unterwegs zu sein, zu sagen, wir haben hier Sicherheit, Stabilität und es ist alles, was passiert, passiert und es wird keiner geächtet dafür. Ich glaube, das ist ganz vehement wichtig. Ich wäre jetzt auch komisch, wenn ich das Gegenteil behaupten würde, weil ich lebe das ja faktisch in meiner Rolle. Genau.
Jetzt hören ganz viele Kolleginnen und Kollegen zu und sagen,
Schande. Ja. Oder sagen, nee, das stimmt überhaupt
aber
nicht.
Ich glaube schon. Aber jetzt, ich habe es vorhin gesagt, du bist seit 2018 bei der Republika, du bist da Direktorin. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Da ist ja viel Dynamik dahinter. Ich meine, wenn man sieht, mit was für einer Schlagzahl ihr unterwegs seid und so eine Historie tatsächlich auch habt als die Konferenz, die auch wirklich eine Agenda vorgibt, ja, gerade auch in Zeiten von politischen Umbrüchen und gerade immer mit dem Fokus auch Digitalisierung, Innovation. Was merkst du jetzt so, wo merkst du jetzt selber, okay, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, da muss ich vielleicht tatsächlich auch anders führen?
Also was wirklich krass ist, dass man tatsächlich in so einer Rolle, in der man ja dann irgendwie auch recht sichtbar ist, das kommt ja nicht nur, also es kommt natürlich durch die unglaubliche Strahlkraft dieser Marke, also mhm. Republika seit 14 Jahren unglaublich erfolgreich und ein Vorreiter und du sagst es selber, so ein Agenda-Setting-Konferenz seit vielen Jahren, nicht nur qua dieser Marke, sondern auch eben in meiner Rolle als Frau, als Führungskraft, dann komme ich noch dazu aus dem Osten.
Alle möglichen Stereotype
also
hast du
gelegt. Also ich bin komplett marginalisiert sozusagen und entsprechend auch dann denn auch an vielen Stellen deutlich sichtbar, sichtbarer vielleicht. Und das hat zur Auswirkung, dass die Leute ständig davon ausgehen, dass man zu allem und zu jedem Thema, was sozusagen Digitalisierung, die politische Weltgeschichte, die Wirtschaft,
Diversity,
dass du einfach zu allem eine Meinung hast. Das, das ist ja das eine, das kann man ja sogar noch voraussetzen vielleicht, aber dass man auch von allem eine detaillierte Ahnung hat. Und das ist schon ein Fakt, den ich vor 2 Jahren, der mir dann auch bewusst war, als die ersten Interviewanfragen kamen, der Tagesspiegel ankam und so, und ich dann dachte so, wow, okay, jetzt musst du dich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders aufstellen und sozusagen aus dieser Nischenperspektive, die man sonst irgendwie in kleineren Unternehmen hat, raustreten und sagen, okay, was läuft denn eigentlich in der Welt und was habe ich denn da für eine Haltung dazu und was ist das für eine Haltung, die wir als Unternehmen präsentieren? Gehen die Sachen auch einher miteinander, weil sonst könnte man den Job eigentlich quasi nicht machen, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, dass man damit d'accord ist.
Ja.
Ja, das war schon ein ziemliches Erwachen und tatsächlich eins, wo ich jedes Mal denke, auch heute noch denke, was für ein Geschenk. Also einfach auch in der Lage sein zu dürfen, sich mit so vielen unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr quasi einmal in der ganzen Welt unterwegs. Wir waren in Amerika an 5 Stationen. Wir waren in Afrika, haben dann eine sehr erfolgreiche Republika durchgeführt. Gerade gestern saß ich wieder mit dem Geschäftsführer vom Impact Hub Accra zusammen, Will Senyu, der auch der guten Angela Merkel sehr bekannt ist, die da 2018 war. Ganz toller Typ, mit dem haben wir das eben damals auch zusammen konzipiert und auch vor Ort umgesetzt und so. Und gerade jetzt gestern saßen wir wieder zusammen und das ist einfach inspirierend, solche Menschen zu treffen. Und die bringen mich auch in meiner Arbeit als Führungskraft weiter, weil ich auch eine Form von Lässigkeit mitbekomme, auch eine Form von Konzentriertheit, die notwendig ist, um so einen Job dann auch machen zu können. Und natürlich geht's bei uns heiß her und natürlich bin ich super hart durchgetaktet und manchmal zu doll, um wirklich diese Zwischenräume zuzulassen. Das finde ich bedauerlich. Ist aber in dieser Hochphase, in der wir uns jetzt gerade befinden, 3 Monate vor Veranstaltung oder 2,5,
also morgen ist es ja eigentlich.
Morgen ist es genau. Ist einfach auch nicht anders machbar.
Ja, also glaube ich.
Das ist schon krass.
Du hast gerade eben das Wörtchen erwähnt, auf das ich tatsächlich just in dem Moment auch hinaus wollte, nämlich Haltung. Ich finde, wenn man sich jetzt mal die ganze Diskussion rund um New Work und auch neue Führung anschaut, dann kommt das immer wieder. Auch was Führungskräfte betrifft, egal ob jetzt, sag ich mal, Boardmember, Vorstände, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, wie auch immer, da kommt immer wieder dieses Wort Haltung und Werte und für etwas stehen. Du hast es ganz selbstverständlich erwähnt. Glaubst du, dass es gerade in der heutigen Zeit schwieriger denn je ist, auch diese Haltung ja einzunehmen und dafür einzustehen, aber dass es trotzdem wichtig ist?
Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, das einzunehmen, auf jeden Fall. Ich vernehme deine Frage als rhetorisch.
Nein.
Nein. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig, aber aus zwei Perspektiven heraus. Die eine ist, dass man selber erstmal eine Haltung für sich entwickeln muss. Man muss sozusagen erstmal die Reflexionsfähigkeit dazu haben. Das ist schon schwer genug manchmal. Und das andere ist, man muss den Raum dafür haben. Also nur weil man in gewissen Führungspositionen ist, heißt es nicht unbedingt, dass das auch von allen Seiten unterstützt wird, wie man handelt, was man für eigene Maßnahmen entwickelt, wie man im Team agiert und wie man Führung durchführt und durchsetzt. Das heißt, du brauchst einerseits ein Backup, weil egal, ob du Direktorin bist oder wie auch immer, es gibt immer noch ein Board oder was, irgendwie Leute, die was dazu sagen oder die einen irgendwie einschätzen oder die irgendwie ein Feedback geben oder so. Das heißt, man braucht diesen Raum dafür, dass man das überhaupt machen darf. Und das ist eben notwendig, um eine Haltung zu entwickeln. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist natürlich wow, Silvester sozusagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, glaube ich, dass wir heutzutage alle so verwirrt sind mit diesem ganzen New Work Begriff und mit dieser Art, wie wir heutzutage alle arbeiten wollen. Also ich erlebe ja nun wirklich Bewerbungsgespräche seit nunmehr 10 Jahren und ich kenne mich selber in der Rolle als Bewerbende und weiß noch, wie demütig ich damals zu meinen potenziellen Arbeitgebern gegangen bin und vor denen saß, Hände schweißnass und dachte, ich will diesen Job und ich würde jetzt alles Mögliche dafür tun, um diesen Job zu kriegen. Und auf jeden Fall würde ich definitiv oder werde ich definitiv mein Bestes geben und die beste Seite von mir herauskehren und erstmal mich auf ziemlich viel einlassen, um mal zu gucken, ob das dann matcht. Und inzwischen ist es so, die Leute sitzen vor allem die erste, also man hat das Gefühl, die interviewen ein.
Ja,
das ist
Wahnsinn,
total schräg.
Ne?
Also das ist so, ich denke, ach, ist auch interessant, die Perspektive, die okay. Ist durchaus auch wirklich interessant, interessant, aber ein völlig anderer Ansatz. Ja. Die Menschen kommen mit Gehaltsvorstellungen, die ich krass finde, auf einen zu, die natürlich in einer Stadt wie Berlin, also in der ich jetzt ja nun auch agiere und lebe, auch okay ist, weil wir haben teure Mieten und ein teures Leben und so. Ich finde das alles nachvollziehbar, aber trotzdem auch mit so, die sind halt manchmal ganz frisch von der Uni und haben irgendwie keine Arbeitserfahrung und ich immer so, woher nimmst du das? Also ich finde es spannend und versuche mich da zu justieren und glaube aber, dass wir heute mehr denn je den Menschen, und da sind wir wieder bei diesem Rahmen und der Sicherheit und in Stabilität, mehr denn je eigentlich Sicherheit und einen Rahmen geben müssen, der doch wieder ein Stück weit zurückführt zu einer Art von Hierarchisierung, nicht in diesem hysterischen, cholerischen Style, wie es vielleicht, oder machtlustigem Style, wie es vielleicht früher mal der Fall war, dass es da einen gibt, der sitzt da oben in seiner Kanzel und der hat halt irgendwie gute Laune, schlechte Laune und so wird dann halt irgendwie agiert, sondern dass jemand den Hut auf hat, sich dafür verantwortlich fühlt, den Druck wegnimmt vom Team, dafür aber den Druck sozusagen selber irgendwie aushält oder kanalisiert über andere Mechanismen, über die wir vielleicht auch nochmal reden können, das ist auch ein spannendes Thema. Wie geht eigentlich eine Führungskraft selber mit Druck um? Dass damit den Rahmen schafft, dass Entscheidungen getroffen werden können und die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, einfach in der Lage sind, kreativ zu denken, frei zu denken, Fehler zu machen, entsprechend aber trotzdem sich zurücklehnen können und sagen können, da gibt's jemand, der hat den Hut auf und der wird es schon machen.
Das finde ich super spannend, was du sagst, weil das tatsächlich auch eine Form der Gegenthese ist zu der allgemeinen gültigen Diskussion, die da gerade draußen läuft. Weil ich finde, egal welches Panel man sich anschaut, welche Diskussion man sich anguckt, anhört, kommt immer wieder dieses, dass Menschen aus Konzernen, aus dem Mittelstand sagen, ja, also nee, Hierarchien, wir müssen hier alle in schicken Büros und Flach- und Duzkultur und so weiter und so fort. Aber ich erlebe tatsächlich auch so eine Form der Orientierungslosigkeit und dass eigentlich Leute und gerade junge Leute, da gibt es ja auch diverse Studien, die sagen zum Beispiel, junge Leute wollen einfach wieder sichere Jobs haben, also Beamtenjobs zum Teil. Also es ist ja wirklich irre, ja. Aber dass sie mit der neu gewonnenen Freiheit eigentlich gar nicht umgehen können. Und weil Freiheit heißt auch immer Verantwortung, ja. Das erlebe ich zum Beispiel auch total, auch gerade in Bewerbungsgesprächen, wo ich dann zum Beispiel sage und teste, du hast Budgetfreiheit, du hast Projektfreiheit, aber von A bis Z, das heißt, du übernimmst die komplette Verantwortung. Also sowohl, wenn es gut läuft, als halt auch, wenn es nicht so gut läuft. Was nicht heißt, dass ich mich komplett rausziehe, aber du musst halt wissen, es ist dann halt dein Projekt. Und da fängt es dann zum Beispiel an, das merke ich auch. Insofern finde ich das gut, dass du das einfach mal betonst und dass du sagst, dass es nicht immer heißt, komplett weg von Hierarchien, sondern vielleicht andere Formen der Hierarchien. Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gast, möchte ich euch noch kurz unseren aktuellen Partner Salesforce vorstellen. Wir alle machen derzeit Dinge möglich, die bis vor kurzem noch scheinbar unmöglich schienen und lernen dabei eine ganze Menge. Und da wir alle gemeinsam durch diese bewegten Zeiten navigieren, bietet Salesforce eine Plattform, auf der wir alle gegenseitig von unseren Learnings profitieren können. Ihr habt Fragen zu Kundenkommunikation, Unternehmenskultur und Business-Tools in Krisenzeiten? Auf dem Salesforce-Blog salesforce.com/de/blog
findet ihr Antworten und Tipps. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
Du hast es gerade angedeutet mit dem Druck. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich habe es vorhin gesagt, und jeder, der die Republika kennt, weiß es mit Sicherheit auch. Also das, was man von außen sieht, ist ja eine unglaublich hohe Taktung. Ja, du hast auch gerade gesagt, ihr seid ja nicht nur in Berlin, sondern auch in verschiedenen Städten und auch international tätig, was ja großartig ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, deine Agenda ist total tough und jetzt gibt es vielleicht Situationen auch im Team, mit dem Team oder auch drumherum, wo du merkst, boah, okay, der Druck wird immer größer. Was hast du für dich für einen Hebel, um diesen Druck nicht weiterzugeben?
Ist extrem, wirklich tatsächlich extrem schwer. Habe ich auch ganz viel mit mir gerungen in den vergangenen Jahren, auch so vor den Zeiten der Republika, weil das Thema ja auch bei der IGA schon extrem war. Und da bin ich tatsächlich das erste Mal auf eine Variante gestoßen, die mir extrem geholfen hat. Es gibt diese Meditationstechnik Vipassana. Mhm. Es gibt weltweit unglaublich viele Vipassana-Zentren, wo man hingehen kann, da zahlt man so viel, wie man zahlen möchte und man wird da für 10 Tage, das ist der Anfängerkurs sozusagen, eingeladen, meditieren zu lernen nach einer bestimmten Technik, die von einem gewissen Goenka geformt wurde. Den gibt es nicht mehr, aber es gibt noch sehr viele Kassettentapes, wo seine Stimme drauf ist und seine Meditation vermittelt wird. Und das Spannende an dieser Meditationstechnik ist, man kommt da an und man gibt alles ab. Seinen Stift, sein Handy, seine Schlüssel, seinen Zettel, sein Buch, sein alles, seine Stimme.
Aber die Klamotten nicht, oder?
Nur die Klamotten, die darf man anbehalten. Wobei, es gibt auch eine Vorgabe, ne? Man darf kein Parfum tragen, damit man die Leute nicht irritiert.
Ah, okay. Mhm.
Man so bequeme Jogging-Sachen, mhm, damit man irgendwie wirklich auch mhm meditieren kann und so weiter. Und man wird dafür, also der Anfängerkurs, wie gesagt, sind 10 Tage. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man das überhaupt machen darf. Und man wird dann da eingeschlossen, man kann jederzeit gehen, und dazu angehalten, dass man ab morgens 4:30 bis abends 21 Uhr eigentlich in 3 oder 4 Schichten ständig meditiert. Und man darf weder miteinander kommunizieren, man darf gar nicht reden, man darf selbst angucken oder einem die Tür aufhalten, ist Kommunikation, wir wissen das alles.
Ja, absolut. So.
Alles verboten, komplett, du hast keine Stifte, du hast keine Bücher, du hast nichts, du drehst einfach nur am Rad. Also man merkt einfach wirklich so die ersten 3 Tage, wo man da sitzt, denkt so, ach du Schande, mein Kopf, ach der Bahn.
Netflix?
Oh, wow, ja, echt wirklich besser als Netflix. Das war so eine richtig harte Erfahrung, weil man so auf sich zurückgeworfen ist, aber die war so heilsam und so toll. Und
wann hast du das erste Mal gemacht?
2016. Mhm. Und dann war ich im Jahreswechsel 2018 und 2019 nochmal da, weil 2018 war wirklich ein mega toughes Jahr.
Das
also richtig, richtig hart. Herausfordernd hart, mhm, in dem Sinne. Da war ich dann nochmal 3 Tage bis Heiligabend, also am 24. wurden wir morgens da rausgelassen. Und ich saß da morgens am Frühstückstisch, wie gesagt, man redet halt nicht miteinander, ich saß da morgens am Frühstückstisch in Treibel ist das, in Berlin, in Deutschland. Ich war beim ersten Mal 2016 in England, das war fantastisch. Ich saß da am Frühstückstisch und dachte, was sind das eigentlich für verlorene Seelen, die hier an Heiligabend sitzen? Und dann dachte ich so, nee, das ist einfach so heilsam. Mhm. Und dann gibt es einen Satz, und den erzähle ich auch immer mal wieder gerne, der mich so krass seitdem durchs Leben trägt, mit ganz in so vielen unterschiedlichen Phasen, der nennt sich "That will also change". Hm. Und das wird ständig wiederholt von Goenka. Das ist halt so die Prämisse dieser Meditation. Es geht halt darum, dass man so seine Sensations am Körper spürt und irgendwie alle Gedanken fließen lässt und keinen festhält. Und er sagt halt irgendwie, egal ob die Situation gerade schlecht oder gut läuft, "That will also change".
Ja, das stimmt. Und wenn man, das ist ein schöner Gedanke eigentlich.
Das ist so simpel. Ja. Und wir wissen eigentlich auch alle, dass das so ist, weil wenn jetzt gerade ein Konflikt da ist, es geht einfach vorbei.
Ja.
Und das ist so simpel wie heilsam. Ja. Und seitdem ich damit mich beschäftige oder beschäftigt habe, ist das Führen einfacher geworden, weil ich gemerkt habe, der Druck, der jetzt gerade da ist, der wird ganz kurz, wenn du dich wieder ein bisschen beruhigt hast oder die sich beruhigt haben, ist ja manchmal auch nicht selber, dass man mit sich rumträgt, dann wird das wieder in Ordnung sein und dann werden wir einen Weg finden. Manchmal muss man die Sachen auch einfach nur liegen lassen.
Absolut, aber das klingt auch so ein bisschen, als sei das ja auch eine Entwicklung gewesen, die du durchgemacht hast. Heißt das, dass du von Natur aus eher temperamentvoll bist in der Situation dann oder bist du eher jemand, sag ich mal, die implodiert? Es gibt ja so Leute, weißt du, die dann irgendwie ganz lange so ganz ruhig und irgendwann merkst du, okay, jetzt knallt's. Oder bist du jemand, die dann in der Situation, wenn so, ich sag mal, auch Konfliktsituation ist, dass du erstmal alles rauslässt, raus musst und dann nochmal zurückkommst, sagst, hey komm, das war jetzt irgendwie doof.
Nee, ich glaube, also keins von den beschriebenen Dingen.
Wie bist du dann? Lass mich überlegen, was gibt es noch?
temperamentvoll bin ich, glaube ich, insgesamt so. Das kann man vielleicht manchmal dann nicht so unterscheiden.
Aufgeweckt.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin sehr direkt Und ich glaube, dass ich manchmal sehr eine Härte an den Tag lege, die gar nicht so hart gemeint ist. Ja, also so das, dass ich sehr, sehr direkt bin und sage, nein, so nicht, so machen wir das nicht, sondern wir machen das so und so. Aber nicht im Sinne von irgendwie riesen Konflikt ausüben oder irgendwie extrem, also jemanden irgendwie klein machen, groß machen, wie auch immer, keine Ahnung, sondern einfach eine ziemliche Härte an den Tag lege. Und das ist tatsächlich was, was ich von mir kenne, auch im Privaten, wo ich damals dachte, das kann weicher werden.
Und das verstehe. Das hat dir geholfen.
Das hat mir extrem geholfen und da bin ich trotz allem immer noch auf dem Weg, dass man, das kann man auch
also optimieren.
Das kann man auch optimieren.
Das kann ich mir vorstellen. Zumal es ja auch wahrscheinlich auch bei euch so ist, ne, je vielfältiger auch das Team ist, desto herausfordernder ist es auch für einen selbst, jetzt auch wirklich jede Person irgendwie da abzuholen, wo sie ist, so einzugehen. Die einen sind introvertierter, die anderen extrovertierter. Ich finde, das fängt ja irgendwie schon bei 3-4 Leuten an. Ich weiß noch damals, als wir bei uns dann irgendwie 2-3 Leute auf einmal hatten, neben meiner besseren Hälfte und mir. Da fing es ja dann schon an, dass man gemerkt hat, okay, die eine ist irgendwie beleidigt, weil die andere nicht guten Morgen gesagt hat oder der, also am Telefon war irgendwas, wie auch immer. Und du denkst, das kann doch gar nicht sein bei so einem kleinen Team. Mhm. Und dann merkst du auf einmal, es hat einfach gar nichts mit der Größe zu tun, sondern auch mit der hohen Schlagzahl zum Beispiel. Wie schaffst du das, deinem Team in Zeiten von hoher Schlagzahl und es ist viel los, auch ein Stück weit diese Orientierung immer wieder mitzugeben? Mhm. Habt ihr da vielleicht Rituale, wie sowas morgens ein Jufix, abends sagt ihr nochmal, wie es euch geht oder was war das Success der Woche? Mhm. Habt ihr sowas?
Ja, so ähnlich. Mhm. Also ich habe jeden Mittwoch normalerweise morgens um 11 ein Heads-Meeting, das sogenannte Heads-Meeting. Das findet heute auch statt, aber erst nachmittags, wo alle Abteilungsleiter, die es in der Form vorher so auch gar nicht gab, also die Abteilungen, die habe ich sozusagen jetzt in der Form nochmal neu geformt und jetzt auch den Leuten mehr Verantwortung übergeben und auch gesagt, ihr seid jetzt für eure Kollegen und Mitarbeiter zuständig, ihr müsst gucken, dass es denen gut geht und ihr müsst nur noch mir jetzt sozusagen berichten, was passiert bei euch im Team und so. Also das ist ein Ritual, wenn man es so nennen will, dass wir da sitzen wir auch tatsächlich 2,5 bis 3 Stunden und erzählen uns alles, was gerade läuft. Hintergrund ist, dass da so viele Schnittstellen im Team sind, die müssen alle miteinander reden und ich muss permanent auf dem Laufenden bleiben, was läuft denn eigentlich und was müssen wir noch bedenken, weil wir haben ja nicht nur Republika Berlin, wie du ja schon sehr richtig gesagt hast, sondern eben viele andere Projekte und die Herausforderung ist, die alle miteinander zu vernetzen.
Klar.
Und immer auf dem Schirm zu haben, was läuft denn da gerade, was kann ich davon noch da reinbringen? Jetzt muss ich noch mit dem darüber reden.
Das
ist ja so. Und deswegen brauche ich dieses Meeting. Und für mich ist es ein Ritual und ein ganz wichtiges Instrument, um auch nah an diesen Kollegen dran zu bleiben, an meinen lieben Kollegen. Und dann haben wir einmal im Monat ein großes Team-Meeting, wo wirklich alle zusammenkommen. Da gibt es jetzt eine 3 Fragen, die alle vorbereitet werden müssen von den Teams, die lauten: Was läuft gerade? Wo brauche ich Unterstützung? Und wo will ich Danke sagen im Team?
Toll, schön.
Das ist eine total schöne Runde. Das war letzten Monat hat mich das besonders, also berührt, weil das wirklich voller Lob und Wertschätzung auch also manchmal muss man ja, also als Führungskraft muss man ja auch wertschätzend permanent eigentlich sein, damit die Leute sich auch wohlfühlen und aber auch ehrlich gemeinte Wertschätzung. Und das ist schön zu sehen, dass das im Team aber auch funktioniert, dass dann wirklich sich das eine Team bei dem anderen bedankt, wie toll jetzt irgendwie der Launch gelaufen ist und dann saß ich so da und dachte so, ey, das ist so, das gibt mir eine kleine Gänsehaut, weil das funktioniert auch von selbst. Ja, also da muss man dann nicht mehr viel leiten, ne? Also das funktioniert auch von selbst und das ist sehr schön. Und seit letztem Jahr fahren wir Gott sei Dank auch regelmäßig auf so Offsites und waren jetzt letztes Jahr im Sommer im Coconut Retreat und haben dann einen schönen Workshop gemacht, Programmworkshop und Themenfindung und eben ja Socializen und das sind so Instrumente, die jetzt alle dazugekommen sind, die halt vorher nicht so da waren und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil das ist der Ort, an dem wir zusammenkommen und sonst gibt's mehr von dem nur noch innerhalb der einzelnen Teams.
Ja.
Mehr kann ich dafür nicht leisten, weil ich bin ja auch ganz oft gar nicht im Büro und renne durch die Gegend und so und habe aber diese festen Tage und festen Sachen im Kalender, genau.
Aber es ist super, weil die Rituale ja auch einem selber helfen.
Total.
Ne? Hast du eigentlich sowas, wie dass du dich einmal in der Woche hinsetzt und zurückschaust oder einmal im Monat und sagst, okay, was waren denn so die Meilensteine?
I wish.
Optimierungsbedarf.
Vielleicht kannst du mir sagen, wie das geht.
Ja, ich habe das tatsächlich mit meiner besseren Hälfte jetzt eingeführt, 2020, dass wir uns gesagt haben, wir haben irgendwie so einen silbernen Topf zu Hause. Ist eigentlich so ein Sektkelch, den wir jetzt umfunktioniert haben. Und da packen wir jetzt die Zettel rein, wo wir uns jede Woche gemeinsam hinsetzen und aufschreiben, was so ja der Erfolg der Woche war. Mhm. Das sind nur zwei Sachen oder drei Sachen, manchmal auch nur eine Sache. Und das ist ganz schön, weil ich sehe jetzt, wie halt diese Zettel sich immer füllen und dieser Topf sich immer füllt. Und die Idee ist dann sozusagen Ende des Jahres da drauf zu schauen und das mal sich bei einem Gläschen Wein anzugucken. Schön. Und zu sagen, hey, was haben wir eigentlich alles gemeinsam erreicht? Ja. Weil was du gesagt hast, kommt mir sehr bekannt vor. Ne? Also dieses Eintauchen in verschiedene Projekte und genau zu überlegen, was passt eigentlich zu wem? Wo bin ich nochmal jemanden ein? Also das können ja ehrlicherweise auch nicht viele, ne? Diese Querschnittsdenkgeschichten zu sagen, okay, wie bringe ich alles zusammen? Und ich finde, da helfen Rituale tatsächlich.
Total, ja, absolut.
Wir sind fast am Ende. Ja. Ich würde natürlich gern noch unglaublich lange hier mit dir sitzen wollen. Aber vielleicht zum Schluss nochmal, um es einfach nochmal zu reflektieren, das Thema Führung. Hast du Tipps, um genau zu sein, drei?
Oh, drei Tipps.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich bin entweder schon Führungskraft oder ich bin auf dem Weg dahin, was macht für dich gute Führung aus? Also wie kann man Führung so gestalten, dass es gut ist im Kontext, dass man sich damit wohlfühlt und dass sich damit auch andere wohlfühlen, ja?
Ich glaube, als allerwichtigstes Ritual, was man einführen sollte, ist, sich eine Art Mentor oder Netzwerk zu suchen. Ja, also tatsächlich jemanden zu haben, mit dem man Ping-Pong kann. Also außerhalb des Unternehmens, ganz wichtig, nicht im Unternehmen. Ja. Nicht keinen Kollegen, keinen Mitarbeiter, sondern tatsächlich jemanden auf deiner, sozusagen auf der gleichen, das klingt jetzt richtig hierarchisch, aber auf der gleichen Höhe sozusagen,
mit dem man
einfach die gleichen Themen hat, weil das sind einfach andere Themen als an anderen Positionen sozusagen. Das ist, glaube ich, die Regel Nummer eins, such dir ein Netzwerk und such dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst. Und wenn das wirklich als Ritual einmal im Monat irgendwie bei einem Kaffee oder Wein oder wie auch immer ist, einfach mal auszutauschen, wo hast denn du die Probleme? Gerade das, was wir am Anfang gemacht haben, mit wie Bewerbergespräche inzwischen laufen, das ist, habe ich tatsächlich auch mit ein paar anderen Menschen mal diskutiert und alle haben die gleichen Erfahrungen. Das hilft.
Ja.
Das ist, würde ich sagen, das ist die Regel Nummer eins. Ich bin tatsächlich inzwischen in sehr guten, festen Frauennetzwerken, die unglaublich toll sind und wichtig sind und wo es mir auch zum Beispiel wichtig ist, die Leute auch immer wieder mitzuziehen zu anderen Sachen. Also einfach damit einzubringen, wenn ich irgendwo auf dem Panel geladen bin und ich stelle fest, da bin ich die einzige Frau, sage ich dem Veranstalter, ich möchte nicht als einzige Frau da sitzen, bitte ruf doch nochmal die und die Frau an, die möchte ich bitte dazu haben. Ja, also so, ansonsten komme ich nicht. Und das funktioniert inzwischen sehr gut. Also wie gesagt, Mentoring und ein großes Netzwerk für einen Austausch. Dann tatsächlich sich selbst gut kennen, seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und damit auch für sich selber offen und transparent umgehen. Das muss man jetzt nicht jedem auf die Nase binden. Hör mal, ich bin so und so und deswegen bin ich da nah am Wasser gebaut. Das muss man mit sich selber klarkriegen, weil das ist das Paket, was nicht der Mitarbeiter tragen muss, sondern das musst du selber tragen. Aber sich gut kennen und auch verstehen lernen, dass viele Dinge, die da passieren, auch zwischenmenschlich nichts mit einem selbst zu tun haben, versuchen sich abzugrenzen tatsächlich. Und ich glaube, das Dritte wäre für mich, wenn man gerade anfängt, auch zu verstehen, dass als Führungskraft gehört man nicht mehr zu dem Kreis der Kollegen und Mitarbeiter dazu. Und darüber nicht traurig zu sein und sich nicht zu wundern, warum man seltener gefragt wird, beim Mittagessen dabei sein zu dürfen, weil einfach die Leute auch einen Ort brauchen, um sich selber zu reflektieren und um selber Dinge zu besprechen, auch mal zu lästern, auch mal Sachen doof zu finden oder so. Das ist für, das gehört dazu, zu der Dynamik. Also sich dahingehend irgendwie so sehr abzugrenzen, also emotional abzugrenzen, dass man es nicht persönlich nimmt, sondern dass man sagt, das ist ein gesunder Teil der Entwicklung.
Ja.
Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Der Rest kommt von selbst. Also wenn man irgendwie ein kooperativer Führungsmensch ist, dann wird man das von alleine irgendwie in der Lage sein, umzusetzen. Aber das würde ich als Tipps erstmal mit reinreichen.
Super, es sind vor allem viele dabei, finde ich, die man auch direkt umsetzen kann. Stichwort Netzwerke, Stichwort Mentoring, sowohl selber, finde ich, Mentor, Mentorin sein, als auch nach Leuten suchen, bei denen man sagt, okay, die können einem tatsächlich nochmal helfen oder eine neue Tür öffnen. Es war ein ganz tolles Gespräch und ich würde sagen, wir machen das nochmal und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann bringst du die Zettel mit, wo drauf steht.
Challenge accepted. Super, gerne, Tijen. Dankeschön.
Es war ganz toll. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Das war es auch schon mit der neuesten Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Diese Folge wurde unterstützt von Salesforce. Vielen Dank.